habe ein Wort aus Jesaja 43, vielleicht nur für einzelne Leute von uns. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat. Hab keine Angst, laut Lutherdeutsch, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Die Ströme sollen dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe. Dummerweise hat Gott nicht gesagt, wenn du an mich glaubst, wirst du nie durchs Wasser gehen müssen und wirst nie Probleme mit Feuer haben. Sondern er sagt, wenn du durchs Wasser gehst, dann bin ich bei dir. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, das verspreche ich dir. Und ich weiß nicht, wo du im Augenblick auf deiner Lebensreise bist. Ob dir das Wasser bis zum Hals steht oder ob du die Hitze deines Dienstes so erlebst, dass du denkst, ich kann nicht mehr, ich verbrenne oder ich brenne aus. Wasser und Feuer haben mit nicht so guten Dingen zu tun. Aber Gott möchte dir heute Morgen sagen, wo immer du auf deiner Lebensreise stehst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ich kenne dich, ich liebe dich, ich habe dich geschaffen. Und du darfst dich darauf verlassen, ich bringe dich durch. Vielleicht brauchst du das, diesen Zuspruch. Es ist nicht mein Zuspruch, dass ich dir das verspreche, sondern das ist aus Gottes ewigem Wort. Jesaja 43, die ersten zwei Verse. Und damit auch von meiner Seite aus, moin. Wir in Westdeutschland, wir haben längere Begrüßungen, wir sagen guten Morgen, aber ihr macht das alles hier kürzer. Und das habe ich mittlerweile gelernt. Für mich ist das eine Ehre, wenn ich irgendwohin nochmal eingeladen werde. Das passiert mir nicht so oft. Und deshalb genieße ich das dann auch, dass ich nochmal eine Chance bekomme, um noch ein bisschen weiter zu erzählen, was auf meinem Herzen ist. Aber zunächst mal, bevor ich mit der Thematik starte, es geht heute nicht so sehr um strategische Dinge wie vor zwei Jahren, wo wir viel über Gemeinde, wie kommen wir zu geistlichen Entscheidungen und es ging viel um Gemeinde. Heute geht es mehr um uns, um die Person, die gerade auf deinem Stuhl sitzt. Es geht um Leiter. Ich habe mich gerade mal ein bisschen beim Kaffeetrinken umgeguckt und habe gesehen, alle sind noch nicht am Ziel. Ihr seid alle noch unterwegs. Bei einigen scheint das Ziel schon ein bisschen näher als bei anderen. Aber das ist nur auf den ersten Blick so. Das wissen wir nicht, wie nah wir am Ziel sind, das Ziel unserer Reise. Es geht um unsere Lebensreise, es geht um unsere Dienstreise und bei vielen ist das ja verwoben. Und ich möchte zuerst einfach nochmal oder einfach Dank aussprechen. Dank an euch, dass ihr euch diesen Tag Zeit nehmt. Es ist Samstag, man könnte so viel tun. Und man könnte so viel andere Dinge machen, als in einer Gemeinde zu sitzen und sich Reden anzuhören. Und du hast dich entschlossen, hier zu sein. Vielleicht bist du auch geschickt worden und konntest dich nicht wehren, aber du bist auf jeden Fall hier. Es hätte auch so viel Ausreden gegeben, nicht zu kommen. Aber du bist hier. Ich möchte all denen danken, die in Leiterschaft sind. Ich möchte einfach mal bitten, dass alle, die Gemeindeleiter in Gemeindeleitungen sind und Pastoren, alle, die in diesem Amt sind, einmal kurz aufzustehen. Das ist eine ganze Menge. Ich möchte euch besonders als Leiter Danke sagen für euren Dienst, den ihr tut. Ihr steht Gruppen, Hauskreisen, Gemeinden vor, kleinen Gemeinden, größeren Gemeinden. Und ihr seid die Leute, die zuerst immer die Schläge abbekommen, das Stirnrunzeln, diese Worte. Was fällt euch denn schon wieder ein? Habt ihr es noch alle? Und alle so diese Dinge, das kriegen ja auf die Leiter zuerst dann mit. Stirne runzeln und dieses Kopfschütteln. Ihr steht in einem Dienst und vielleicht bist du heute Morgen so. Das Wasser steht dir bis hier. Du weißt nicht, wie du weiterkommst. Ich möchte dir Danke sagen im Auftrag des großen Hirten, der seine Gemeinde gebaut hat und mit euch baut. Und ihr, die ihr steht, ihr seid jetzt nicht wichtiger als die, die sitzen, aber ihr seid die Verantwortungsträger, ihr seid die, die das Schiff Gemeinde steuern, nach vorne bringen. Mal den Motor anwerfen, mal die Segel setzen, was immer, mal müsst ihr auch mitrudern. Aber ihr seid die Leute, auf die es im Endeffekt ankommt, auf die Leiter. Wie ihr vorangeht, mit welchem Vorbild. Und ich möchte euch einfach Danke sagen und speziell nochmal für euch jetzt beten. Vater, hier stehen Männer und Frauen vor dir in unterschiedlichen Positionen. Sie tragen an Lasten. Sie sind dabei, das Schiff, was sich Gemeinde nennt, zu steuern, zu lenken durch das Meer der Zeit. Und immer mehr Herausforderungen sind da. Und ich möchte dich bitten, gerade für deine Leiter und Leiterin, bei den Ältesten, Gemeindeleitung, ob sie ehrenamtlich arbeiten oder bezahlt sind, um einen besonderen Schutz, um einen besonderen Segen, gerade auch in den jetzigen Situationen, wo Gemeinden sich ändern, wo neue Leitbilder entstehen, wo Dinge nicht mehr so gehen wie früher, dass du ihnen die Kraft gibst, durchzutragen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Danke euch. Lebens- und Dienstreise, das gehört für einen Leiter, für einen Mitarbeiter am Reich Gottes einfach zusammen. Das ist nicht so getrennt. Manche versuchen das mehr zu trennen, aber das ist nicht gut, sondern die Spannung ist für einen Leiter in all den unterschiedlichen Rollen, in denen er ist. Die öffentliche Rolle da, wenn er das Haus verlässt. Die private Rolle da, wo er zu Hause ist, Familie, vielleicht noch zu Hause wohnt, bei den Eltern oder die Eltern wohnen mittlerweile wieder bei ihm. In all diesen unterschiedlichen Rollen, auch in den Rollen, wo der Leiter alleine ist, ganz alleine ist, der geheime Leiter, wo man ihn nicht kennt. In all diesen Rollen sein Leben zu meistern und unseren Dienst zu meistern. Und ich bin sehr froh, dass wir durch Jesus und durch andere Menschen in der Bibel viele Vorbilder haben, wie sie das gemacht haben, Lebens- und Dienstreise zusammenzubringen. Was uns alle eint, ist, dass wir eben noch nicht am Ziel sind, dass wir noch unterwegs sind. Die einen noch mit Stechschritt, die anderen im Laufschritt. Andere brauchen schon mehrere Räder, um noch sich überhaupt zu bewegen. Aber wir sind unterwegs. Und auf ein Ziel, wie immer wir dieses Ziel nennen, unserer Reise. Und deshalb haben wir so einen Tag heute gewählt, wo du als Leiter, du als Leiterin vorkommst. Natürlich reden wir gerne über Gemeinde und über andere und so, das macht auch Spaß. Aber heute reden wir mehr über uns und denken über uns und unseren Dienst nach. Ich möchte mich kurz vorstellen anhand von einigen Zahlen, die ich euch mitgebracht habe, die auch meine Lebensreise und meine Dienstreise beschreiben. Das sind so meine äußeren Zahlen. 58, einmal im Leben hat man manchmal das Glück, dass das Geburtsjahr und das wirkliche Alter zusammentreffen. Und das ist in diesem Jahr bei mir. Ich bin 58 geboren und werde 30.12. auch 58. Das ist was ganz Besonderes, finde ich. 37 Jahre bin ich verheiratet mit einer Frau, die mag ich immer noch. Und wir haben 4 Kinder im Alter von 27 bis 35 und mittlerweile 3 Enkel, das war vor 2 Jahren noch nicht. Und wir haben irgendwann die Kinder gesagt, ey Leute, jetzt müsst ihr langsam kommen, solange wir noch rüstig sind. Und im letzten Jahr haben sie nachgelegt, 3 auf einmal und 3 herrliche Jungs. Und es ist gleichzeitig auch ein Hobby geworden, Enkel zu hüten. Also wer das irgendwie schafft, sich Enkel anzuschaffen, macht das, das lohnt sich. Das sind so meine Dienstzahlen, 40699, das ist ein Vorort von Düsseldorf, das ist Erkrath. In diese Stadt sind wir vor 25 Jahren berufen worden. Vor 25 Jahren hat die Treffpunkt Lebengemeinde den Mut gehabt, eine kleine Truppe von 35 Leuten, ein Pastor mit eine sechsköpfige Familie, zu berufen. Die haben uns gesagt, wir haben Geld gespart für 2 Jahre. Wenn hier nichts passiert, müsst ihr nach 2 Jahren wieder gehen. Wir haben das Thema nie wieder angesprochen. Wir sind jetzt seit 25 Jahren dort und ich freue mich immer noch, im Gemeindedienst zu stehen. Und ja, ich werde auch eine Menge heute über meine Gemeinde erzählen. Ihr werdet merken, die macht mir Spaß. Es ist also eine Gemeinde. Und so, wenn Gott es so will, wird es auch eine Gemeinde in meinem Leben bleiben. Also ich habe es nur zu einer Gemeinde geschafft. Mein ganzes Leben, wir haben jetzt nochmal festgelegt. Ich habe noch 2963 Tage Zeit. Am 01.01.2025, laut BFA, darf ich ausschlafen und muss kein Vorbild mehr sein. Und habe dann meine Rente erreichen. Da sind noch 2963 Tage. Und das ist gleichzeitig nicht mehr so viel. Klingt sehr viel, fast 8 Jahre, aber es ist gar nicht mehr so viel. Aber das ist so die Zeit, die Gott mir vielleicht noch schenkt. Es ist alles nur statistisch, menschlich gesehen. Vielleicht habe ich auch nur noch eine Woche. Aber das ist so das, was wir als Gemeinde überlegen. Und in diesen 2963 Tagen muss ich die Staffelübergabe geschafft haben und muss mich dann mehr oder weniger glücklich zurückziehen. Meine Hobbys sind diese beiden Zahlen. 1904 ist mein Verein gegründet worden, Schalke 04. Das ist halt, ich weiß, hier oben habt ihr von Fußball keine Ahnung, aber ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin in Gelsenkirchen groß geworden und das ist nach wie vor mein Verein. Und wenn ich heute Nachmittag nicht so ganz bei der Sache bin, liegt das daran, dass sie gegen Wolfsburg heute spielen müssen. K1200 RS ist mein Hobby, mein Motorrad, ein schönes Motorrad, was ich mir vor 2 Jahren anschaffen durfte. Ich habe 10 Jahre meine Frau beknetet und ich darf sie mittlerweile haben und das macht mir unheimlich Spaß, Motorrad zu fahren und einfach das zu genießen. Ich weiß, es ist riskant und trotzdem macht es mir ganz großen Spaß. Ja, das ist so das, was wir für diese Tagung, für diesen Tag heute uns festgelegt haben. Wir sind noch unterwegs. Wir sind noch nicht am Ziel. Der Leiter auf seiner Lebensreise, der Leiter auf seiner Dienstreise. Und ich habe mir erstmal ein paar Gedanken gemacht, was uns alle heute eint. Eben sind ein paar Leiter aufgestanden, andere blieben sitzen. Was uns alle eint, ist ja, dass wir aus Gemeinden kommen. Dass wir irgendwo hier in der Gegend oder weiter weg unsere Gemeinde haben, die uns eint. Und das macht uns, das bringt uns eine große Einheit. Und ich habe mal über die Bilder nachgedacht, die die Bibel gebraucht, um Gemeinde zu beschreiben. Es gibt ja einige Vergleiche, wie Gemeinde ist. Und ich habe diese Bilder mitgebracht und möchte sie deshalb zeigen, damit wir sehen, auf dieser Ebene sind wir zusammen. Jesus hat diesen Satz gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das hat er vor mehr als 2000 Jahren gesagt. Ich baue. Nicht so nach dem Motto, macht was ihr wollt, ich baue, sondern er hat einfach gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und er wusste zu diesem Zeitpunkt, dass die Gemeinde sehr lange existieren wird. Nirgendwo hat er seinen Jüngern gesagt, ihr lieben Leute, ihr müsst wissen, das dauert über 2000 Jahre, werde ich meine Gemeinde bauen. Das wäre nicht sehr ermutigend gewesen damals in der Verfolgungszeit. Sondern er hat einfach gesagt, ich baue. Und er baut sie bis heute. Er baut sie in Remels und er baut sie in Norddeutschland. Also ich kenne so wenig Orte hier. Osterholz, Schambeck und Norden, Norddeich, wo auch immer ihr herkommt, er baut sie. Und eins der Bilder, das die Gemeinde sagt, ist, Gemeinde ist Familie Gottes. Und weil das so ist, sitzen wir hier zusammen als Brüder und Schwestern. Egal welchen Titel du in der Gemeinde hast, egal welche Aufgaben du hast, du bist ein Bruder oder eine Schwester von einem anderen. Wir gehören zusammen. Wir sind alle auf dieser Ebene. Kinder eines Vaters, der barmherzig mit uns umgeht. Und das finde ich genial. Ich weiß nicht, ob du dir jeden ausgesucht hättest in der Familie Gottes. Ich war der Jüngste, mich hat keiner gefragt. Ich war das fünfte Kind und da waren so vier Gesellen schon. Ich hätte keinen von denen damals gewählt. Heute mag ich sie alle, aber damals war das echt schwierig. Aber das war Familie. Da sind deine Geschwister. Lern mit denen zu leben. Und so ist das in der Gemeinde auch. Es gibt auch in meiner Gemeinde einige, die würde ich gerne weitervermitteln. Oder ich frage auch manchmal, hast du nicht Sehnsucht, woanders hinzukommen? Aber es sind meine Brüder und Schwestern, die Gott mir an der Seite stellt. Und man kann ja von allen lernen. Und das ist wichtig, als Familie zusammen zu sein. Auch da, wo man sich mal fetzt und streitet. Familie ist Familie. Und das gehört zusammen und das gehört in eine Gemeinde. Das zweite ist Gemeinde. Das zweite Bild ist, Gemeinde ist ein Leib. Und das drückt aus, jeder hat unterschiedliche Gaben. Hier sitzen so ein solches Potenzial an Gaben hier zusammen. Wenn man Zeit hätte, würde man rumgehen und sagen, was kannst du am besten, was hat Gott dir geschenkt? Ihr würdet staunen, was hier für ein Gabenpotenzial ist. Es gibt Leute, die können sehr gut reden. Es gibt Leute, die können dagegen sehr gut hören. Gott gab uns ja zwei Ohren und einen Mund, ganz bewusst. Hören ist sehr, sehr wichtig. Hinhören, weil die Menschen gerne reden. Es gibt Menschen, die haben gute Augen, die sehen Dinge. Die sehen auch geistliche Dinge. Die haben vielfach den Durchblick. Manchmal sind es auch so die Propheten in der Gemeinde. Es gibt Leute, die riechen gut. Die riechen auch, wenn etwas faul ist. Die haben ein sehr feines Näschen, ein Gespür. Das ist eine Gabe. Auf die sollte man auch hören. Vor allem, wenn die verschnupft sind. Es gibt Leute, die sind unterwegs, die Boten, die laufen viel. Und es gibt Leute, die arbeiten viel, die sind so die Hände, die machen alles hier. Dass wir so einen Tag hier haben, da sind ganz viele Leute, die setzen ihre Gabe ein, ja, die Dienstgabe. Und alles das ist der Leib Christi. Und hier sitzt keiner, der sagt, ich bin noch nicht wichtig. Mich braucht man doch nicht. Doch, du wirst gebraucht. Wenn du nicht bist, dann fehlt in deiner Gemeinde etwas. Und wenn du deinen Dienst nicht tust, aus welchem Grund auch immer, dann fehlt was. Der Leib muss funktionieren. Und ich finde das immer faszinierend, ja, wenn so Gabenträger zusammenkommen und den Leib bilden. Und als Ganzes bilden wir halt den Chef ab. Das, wenn ihr so näher rangucken würdet, das sind alles Fotos von Menschen aus meiner Gemeinde. Und das ist einfach, die Gemeinde Jesu repräsentiert Jesus in dieser Welt. Ein Mann, von dem ich sehr viel gelernt habe, Bill Hybels, hat diesen Satz geprägt. Der hängt ihm an. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und wenn die Gemeinde stirbt in einem Ort oder zumacht, dann stirbt an diesem Ort die Hoffnung. Du sagst vielleicht, meine Gemeinde ist hoffnungslos. Das ist ein anderer Aspekt. Aber die Gemeinde ist die Hoffnung, auch deine Gemeinde. Wir bilden den Leib Christi. Und als solche sind wir hier zusammen, als Leiter, als Mitarbeiter, als Häuptlinge, als Indianer. Wir gehören zusammen und bringen unsere Gaben ein. Das dritte Bild, Gemeinde ist auch Baustelle. Jeder von uns ist ein Teil dieser Baustelle und vielleicht auch ein Grund für eine Baustelle. Wir haben Stärken und wir haben Schwächen. Und dieses Bild, das war die Dresdner Frauenkirche, das war ein Bild, was jahrelang so ein Symbol war, vom Krieg zerstört. Und das ist auch ein Symbol von Kirchen und Gemeinden in unserem Land. Vielfach am Boden, getroffen, zerstört. Und nicht nur, ich rede nicht nur von den Kirchen, sondern ich rede auch von den Freikirchen. In unserer Umgebung müssen so viele Gemeinden zumachen. Sie haben so viel Schäden erlebt. Gemeinde ist Baustelle. Und immer wieder kommen Leute und suchen die perfekte Gemeinde, sind auf der Suche nach der perfekten Gemeinde. Und sollten sie mal irgendwann gefunden haben, dann ist diese Gemeinde wieder eine Baustelle, weil sie als unperfekte Menschen da reinkommen. Wir sind noch nicht am Ziel auch einer Gemeinde. Und Gemeindearbeit bedeutet, dass wir das Fundament immer wieder freilegen müssen. Wir werden heute Mittag einiges davon hören. Das ist hier das Fundament der Dresdner Frauenkirche. Irgendwann haben Menschen gesagt, hey, so kann es nicht bleiben, dieses Bild von der Zerstörung. Das wollen wir uns nicht länger anschauen. Und sie haben angefangen und haben das Fundament freigelegt und haben angefangen aufzubauen. Und heute steht dort die Dresdner Frauenkirche. Als ein Wahrzeichen. Ich rede jetzt nur von dem Gebäude mal. Menschen haben gesagt, so muss die Kirche aussehen. So sah sie mal aus und dann haben sie sie aufgebaut. Für mich ist das ein schönes Bild, was ich gerne rausgesucht habe. Dort ganz oben in der Kuppel, wenn ihr oben in die Kuppel kommt, das kann man buchen. Und dort hat ein junger Mann meiner einzigen Tochter, die mir Zeit meines Lebens versprochen hat, mich mal zu heiraten, hat er ihr einen Antrag gemacht und hat sie von mir weggelotst und hat sie gefragt, ob sie seine Frau werden will. Und sie hat auch noch Ja gesagt. Aber wir haben das mittlerweile geklärt und dafür habe ich jetzt einen Enkel. Kirche ist, Gemeinde kann man mit zwei Blickwinkeln sehen. Man kann sie von der Zerstörung her sehen und sagen, was ist das für ein Haufen? Oder aber von dem Bild, was Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht zerstören. Wörtlich heißt es, sie werden sie nicht aufhalten. Gemeinde ist immer eine Gemeinde, die nach vorne geht. Auch das Bild müssen wir leben. Vielleicht kommst du aus einer sehr zerstörten, zersprittenen Gemeinde und sagst, ich sehe nur noch Baustelle. Jesus sagt, ich werde auch deine Gemeinde bauen. Das vierte Bild, da seht ihr natürlich meine Braut, meine kleine Tochter. Gemeinde ist Braut. Und als solches hat sie einen hohen Wert. Ich bin oft innerlich traurig, wenn ich mit Menschen zusammenstehe, wenn wir auf Pastorenkonvent sind oder mit Pfarrern und wenn über Gemeinde gesprochen wird, da ist oft so ein großes Stöhnen. Und die Leute können so viel Negatives erzählen. Und es stimmt auch, die Baustelle ist wirklich oft schwierig. Aber ich habe mir angeeignet zu sagen, hey, Gemeinde ist Braut Jesu. Und wie reden wir über die Braut? Wie rede ich über die Kirche? Wie rede ich über die Gemeinde? Wie rede ich über andere Gemeinden? Es ist so viel Negatives oft da drin. Ich weiß nicht, ob es dir gefallen würde. Stell dir vor, du hast eine Braut. Ist jemand gerade verlobt oder so? Ah, die meisten sind schon durch. Also stell dir vor, du hast so die Braut und du kommst in deinen Freundeskreis und stellst sie zum ersten Mal vor. Und die gucken dich an und sagen, hör mal, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was hast du dir denn da angeschafft? Das ist doch, das willst du heiraten? Du würdest diesen Freundeskreis wahrscheinlich nicht mehr mögen. Ich sage, hey, das ist meine Braut. Und wer dagegen ist, der ist gegen mich. Und ich glaube, dass Jesus oft sehr, sehr traurig ist, wenn er hört, wie wir über die Braut reden. Wie wir über unsere Gemeinden reden. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich gefragt werde, Martin, wie findest du deine Gemeinde? Sag mal ehrlich. Das sind die Worte, die ich brauche. Meine Gemeinde ist einzigartig, individuell, sie ist speziell und sie ist genial. Dann sagen mir die Menschen, ja, sag mal, okay, sag mal wirklich. Dann sage ich, ja, wirklich, sie ist einzigartig, individuell, sie ist ganz speziell und genial. Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, jede Gemeinde Jesu, auch deine, ist das. Deine Gemeinde gibt es nur einmal. Vielleicht sagst du in Gedanken, Gott sei Dank. Aber sie ist wirklich einzigartig. Jede Gemeinde hat, auch wenn es hunderte Baptistengemeinden gibt oder Brüdergemeinden oder freie Gemeinden oder Landeskirchen, hunderte, tausende. Aber jede Gemeinde ist ganz einzigartig. Das ist der Fingerabdruck Gottes. Die Gemeinde in Remels ist einzigartig hier. Weil sie einen Auftrag hat und weil sie hier ist. Weil Gott es wollte. Und sie ist auch individuell. Sie muss sich nicht mit anderen Gemeinden vergleichen. Sie ist sehr speziell und sie ist einfach genial. Warum? Weil sie Jesus hat. Weil Jesus der Bauherr ist. Und ihr Lieben, ich sage das ganz bewusst, weil dieser Blick oft verloren gegangen ist. Wir gucken oft nur noch auf die Baustelle. Und wir gucken auf das, was nicht gut läuft. Und glaubt mir, in meiner Gemeinde läuft vieles nicht gut. Und ich bin in manchen Punkten sehr unzufrieden. Aber ich habe mir abgewöhnt, auf das Negative zu gucken. Sondern ich will einfach sagen, Gott baut. Und in den 2963 Tagen, wo ich noch bauen, mitbauen darf, möchte ich mein ganzes Engagement reingeben, dass die Braut schöner wird. Dass die Gemeinde mehr Hoffnung wird. Wir sind gerade dabei, uns mit der Wirtschaft der Stadt und der Stadt zusammenzuarbeiten. Wir waren vorher immer so die Freikirche, die man links liegen gelassen hat. Jetzt sind wir eine Größe geworden und jetzt arbeiten wir zusammen. Und es ist ein Hoffnungsträger geworden. Die Stadt fragt uns an nach Dingen, die wir tun können. Das ist für mich Gemeinde. Und das letzte Bild, ich habe jetzt also vier Bilder. Wir sind zusammen als Brüder und Schwestern in der Familie. Wir sind zusammen als Gabenträger. Wir brauchen einander. Ohne dich könnte dein Pastor nichts machen. Du bist ganz wichtig am Leib Christi. Wir sind dabei, die Baustelle zu vollenden. Nicht die Baustelle, aber das Werk zu vollenden. Und wir haben eine Gemeinde, die Jesus seine Braut nennt und die er einmal fleckenlos vor sich stellen wird. Auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst mit deiner Gemeinde. Das letzte Bild, Gemeinde, ist auch eine Herde. Und das Bild ist bewusst von Gott gewählt worden. Im Alten wie im Neuen Testament vergleicht er sie mit Schafen. Und wer schon mal mit Schafen zu tun hatte, das sind ganz spezielle Tiere. Und es gibt in dieser Herde nicht nur solche Schäfchen. Da wird jeder Pastor werden wollen, wenn er solche Schäfchen hat. Es gibt auch solche. Es gibt auch die, die halt, speziell sind. Es gibt nicht nur die Lämmchen, die man so schön, wäre herrlich. Ich weiß nicht, wer schon mal so ein Lämmchen auf dem Arm hatte. Wunderbar. Sondern es gibt auch die. Die machen die Arbeit spannend. Oder wie auch immer. Aber dieses Bild ist ganz bewusst gewählt worden. Und deshalb seid ihr hier. Eine Herde braucht Leitung. Eine Herde braucht Hirten. Leiter. Wie immer ihr sie nennt. Vorstand, Älteste, Gemeindeleitung und erweiterter Leitungskreis. Wie auch immer. Eine Herde muss geleitet werden. Eine Herde braucht einfach Führung und Leitung. Wir haben bei uns in den Rheinwiesen an Düsseldorf dann eben ganz oft so große Schafherden. Das ist immer ein tolles Bild. Ich habe mir vorgestellt, wenn der Hirte mal sagt, ich habe das Wochenende frei, ich fahre mal weg. Die Herde wird sich völlig versprengen. Die würden in den Rhein laufen und ersaufen. Die würden in der Altstadt gehen oder auf die Autobahn. Die würden sich nicht alleine organisieren können. Eine Herde braucht einfach den Schutz und die Leitung und die Führung. Und das ist Herausforderung und Verantwortung zugleich. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, wer der Gemeinde vorstellen will, wer leiten will, begehrt ein hohes Amt. Und das ist wirklich so. Es ist die Braut Jesu. Es ist sein Schatz. Es ist seine Baustelle. Es ist seins. Und als Leiter sind wir mittendrin. Als was bist du heute hier? Denk nochmal an die Bilder. Einerseits Bruder und Schwester. Da sind wir alle gleich. Du bist ein Gabenträger am Leib Christi. Du bist jemand, der vielleicht an der Baustelle im Augenblick mit Vollgas arbeitet. Sagt, boah, ist noch viel zu tun, aber wir sind gut unterwegs. Und vielleicht hast du im Augenblick die Schippe satt. Du sagst, ist noch so viel zu tun. Und überlegst vielleicht sogar auszusteigen. Auch in deinem Dienstbereich. Du sagst, das ist alles, mach das nicht mehr. Diese Undankbarkeit und diese Nörgelei und diese Kritik und diese Knüppel zwischen den Beinen. Und wir sind Leiter an der Baustelle. Wir werden auch heute nutzen, um zusammen zu beten und füreinander zu beten und uns wieder zu stärken in unserem Dienst. Aber wir sind auch Mitarbeiter an einem sehr wertvollen Dienst, den Gott seine Braut nennt. Die Braut des Sohnes. Jesus, der Bräutigam. Und die Braut muss dem Bräutigam gefallen. Nicht uns. Und deshalb ist Gemeinde für mich immer etwas sehr, sehr Wertvolles. Und die Menschen, die in der Gemeinde sind, nicht nur die Leiter, sondern auch die Mitarbeiter und all die, die da sind, sind für mich wertvoll. Sind für mich Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Und wir sind hier als Leiter. Wir sind hier als Menschen, die eine kleine Gruppe leiten, einen Bereich in der Gemeinde, vielleicht auch die ganze Gemeinde. Einige sind ja eben aufgestanden. Wir haben Hauptverantwortung oder kleine Verantwortung. Aber als solche sind wir hier. Und damit lande ich jetzt bei dem, der auf deinem Stuhl ist. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Ich bin noch in der Vorrede. Habe ich bis 11, ne? Ja, ich muss mich beeilen. Jetzt komme ich zu deiner Lebensreise, der Leiter auf seiner Dienst- und Lebensreise. Und ich will dir einfach mal dein Leben kurz skizzieren. Das ist dein Leben. Ich weiß, du kannst das jetzt noch nicht sehen, aber das ist dieser kleine Strich, der auf Karten gedruckt wird, wenn das Leben zu Ende gegangen ist. Da stehen zwei Daten, am Anfang und am Ende. Und in der Mitte ist das Leben. Ein kleiner Bindestrich. Und drückt halt alles aus, ob es 40 Jahre waren oder 83 Jahre oder 112 oder wie alt auch jemand geworden ist. Das ist unser Leben. Aber damit ihr das da hinten seht, besser seht, ich mache es ein bisschen größer. Normalerweise verläuft unser Leben ja in Etappen, in Wellenbewegung. Wenn diese Linie irgendwo auftaucht, ist das Leben auch zu Ende. Was Interessantes ist, am Anfang steht ein Datum. Das kennst du. Ich kenne meins. Bei mir steht 30.12.1958. Kannst mal in deinen Pass gucken, was bei dir steht. Dieses Datum kennen wir. Da ist unsere Lebensreise gestartet. Niemand hat uns damals gefragt. Wir wurden ins Leben reingezogen oder per Glocke reingeholt. Wie auch immer, wir waren im Leben drin und haben unsere Lebensreise begonnen. Das große Problem ist, dieses Datum kennt noch niemand. Oder? Ist jemand hier, der sagt, ich weiß genau? Dieses Datum kennen wir noch nicht, wann unsere Lebensreise zu Ende ist. Und weil wir dieses Datum noch nicht kennen, wissen wir auch nicht, wo wir im Augenblick sind. Wir fühlen uns vielleicht mittig. Ja, ich bin jetzt 50 oder 52. Ich könnte jetzt die Mitte erreicht haben, aber das weißt du nicht. Mein Schwager ist im letzten Jahr mit 56 Jahren in den Bergen verunglückt, abgestürzt. Er hatte dann noch 3 Minuten bewusst zu leben. Und wenn man ihm gesagt hätte, mit 28 bist du schon in der Mitte deines Lebens, hätte er gelacht. Hätte er gesagt, das kann nicht sein. Aber da war er schon in der Mitte. Und das ist das Problem, wir sind halt unterwegs, aber wir wissen nicht, wo wir stehen. Es gibt einige, da ahnt man, dass die schon im letzten Drittel sind. Ja, aber ob ich schon im letzten Drittel bin, das weiß ich nicht. Es ist nicht eine Frage des Alters, sondern was Gott uns bestimmt hat. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu leben und dann beginnt die Ewigkeit. Ich gehe mal von aus, wir gehen mal von der goldenen Mitte aus, dass du hier stehst und glücklich unterwegs bist, mehr oder weniger. Und damit hast du einen Bereich, den du Vergangenheit nennst. Du hast einen Bereich, den du Gegenwart nennst, das ist heute. Und du hast einen Bereich, auf den du zugehst. Das ist dein Morgen. Diesen Bereich hier, den kennst du. Das sind die Jahre auf deiner Lebensreise, die bereits zurückliegen. Ich weiß nicht, ob du sagst, es waren gute Jahre bisher. Oder sie waren durchwachsen. Oder bei dir lebt die Hoffnung, das Beste kommt noch. Aber auf jeden Fall ist das der Bereich, auf den du zurückguckst. Und auf den werden wir in der nächsten Einheit zurückgucken. Das, was zurückliegt. Das, was hinter mir liegt. Und du wirst merken, es gibt viele Dinge vielleicht, da dachtest du damals, als du die Entscheidung getroffen hast, das ist gut. Die Entscheidung ist richtig. Das ist eine wichtige und richtige Entscheidung. Vielleicht haben Menschen gesagt, hey, überleg dir es nochmal, aber du warst überzeugt, das zu machen. Und im Laufe der Reise hast du gemerkt, das war nicht gut. Ich würde diese Entscheidung nicht nochmal wählen. Ich war damals so überzeugt, dass ich meine Ehe mit dieser Entscheidung nicht aufs Spiel setze, aber ich habe sie aufs Spiel gesetzt. Ich war so überzeugt, dass ich das Beste für meine Kinder mache. Heute würde ich sagen, Rückblick, das war nicht das Beste. Ich hatte keine Zeit mehr. Es gab Entscheidungen, da dachtest du, es wäre gut. Und heute denkst du, es ist negativ. Es gab aber auch damals Entscheidungen, die waren miese. Du dachtest, das ist etwas sehr Schlechtes, was in deinem Leben passiert ist. Und heute schaust du drauf und du sagst, es war wichtig für mich. Ich musste dadurch. Es hat meinem Leben Stabilität gegeben. Es hat mich weitergebracht in meiner Beziehung zu Gott. Es war schwere Zeiten, es war durchs Wasser gehen. Oder heute sage ich, im Endeffekt bin ich dankbar. Ich möchte nicht nochmal hin, aber ich bin dankbar für diese Zeit. In der Vergangenheit gab es Dinge, da wusstest du ganz genau Bescheid. Das ist richtig. Und heute denkst du, ich bin unsicher. Es hat mich verwirrt. Ich erlebe das auch in manchen theologischen Dingen. Es gab Zeiten auf der Bibelschule, so vorsichtig sein, meine alte Lehrerin ist hier, da war ich mir sehr, sehr sicher. Und das sah alles so klar aus. Und dann kommst du in den Gemeindedienst und viele Dinge, da wirst du verunsichert. Aber es gab auch Situationen bestimmt, wo du sehr verunsichert warst. Und heute hast du einen Stand eingenommen. Das ist das, was alles zurückliegt. Bei dir 40 Jahre, 34 Jahre, beim anderen 73 oder, ne, so alt ist noch keiner, aber 65 oder so. Das ist unsere Vergangenheit. Hier sind wir heute. Und unser Morgen, unsere Dienst- und Lebensreise geht ja weiter. Und die Zukunft wird genauso sein. Im Augenblick sind da vielleicht Dinge, von denen du dir ganz sicher bist, dass das gut ist, wie du dich entschieden hast. Wieder haben vielleicht Leute gesagt, hey, da würde ich nochmal drüber nachdenken, ob der Beruf oder diese Wahl oder dieser Umzug oder diese, dass du dir noch eine Firma an den Hals holst oder was auch immer. Meinst du, das ist wirklich gut für dich? Du bist noch überzeugt? Und es wird vielleicht der Zeitpunkt kommen, wo du sagst, ich hätte doch wieder hören sollen. Deshalb ist es unglaublich wichtig, gerade auch für Leiter, habt ihr Berater für euer Leben. Ich kenne so viele Leiter, die ziehen ihre Sachen durch, die sind sich so überzeugt, dass es richtig ist und hören nicht auf gute Berater. Menschen, die an ihrer Seite sind, die hinter ihnen stehen, aber die einfach positiv nachfragen. Und manche Dinge werden in der Zukunft sein, an die darfst du noch gar nicht denken, die jetzt noch ein Minus sind, dass du sagst, boah, in 2 Jahren, wenn ich meine Rente durch habe, oder wenn mein Amt aufhört, oder. Und es scheint noch ein großes Minus zu sein. Und ich bin davon überzeugt, du wirst erleben, dass Gott daraus ein großes Plus machen kann. Das Ganze ist ein Stückchen unsere Lebensreise, was uns vereint. Und wir werden uns in der nächsten Einheit, jetzt haben wir eine Pause, in der nächsten Einheit werden wir uns erstmal ein bisschen zurückorientieren von dem, wo wir herkommen, was wir erlebt haben. An schönen Dingen, aber auch an nicht so schönen Dingen. An Schwierigkeiten, Verletzungen. Damit übergebe ich an dich. Ich bin pünktlich, super.